Wie gelingen Marketing und Verkauf nach ethisch-moralischen Standards? In dieser Folge spreche ich mit der Autorin Alexandra Polunin darüber, wie ehrliche Werbung funktioniert. Und zwar ohne Druck, platte Tricks oder leere Versprechungen. Wir decken auf, wo Marketing moralisch kippt und wie du verkaufen kannst, ohne deine Werte zu verraten. Kann ich verkaufen, ohne zu manipulieren? Gibt es ethisch-moralisch saubere Werbung? Und wenn ja, wie geht das? Ich bin Juri Kaifens, dein Trainer für modernes Copywriting. Und um diese leckeren Fragen zu beantworten, habe ich dir eine absolute Expertin in diesem Bereich mitgebracht. Alexandra Polunin ist Rebellin im Herzen und mag es, Dinge anders zu machen als der Rest. Erstmal sehr sympathisch. Sie unterstützt wertegetriebene Selbstständige dabei, ihr Thema so in die Welt zu tragen, dass sie nachts ruhig schlafen können. Den Satz habe ich aus ihrem Newsletter stibitzt, richtig cool. Bei ihr bist du richtig, wenn du dein Thema ehrlich, transparent und mit gutem Gewissen kommunizieren willst. Also nicht nur mit dem Fokus auf Umsatz, sondern auch mit gesellschaftlicher Verantwortung. Ich freue mich, mit ihr über ihr neues Buch zu sprechen, Don't Be Evil, wie gutes Marketing gelingt. Hallo Alexandra.
Hallo Juri.
Du hast gerade schon gegrinst.
Rebellin, glaube ich, da habe ich gegrinst.
Die Rebellin. Kann ich mich sehr, sehr gut mit identifizieren.
Ja.
Und ich durfte mich sehr zusammenreißen. Ich habe hier, eben wollte mir die Autokorrektur hier schreiben, sie unterstützt wertgetriebene Selbstständige, die nur nach dem schnellen Geld hier sind. Da muss man ganz, ganz besonders auf das wertgetriebene Selbstständige oder vielleicht auch wertegeleitete Selbstständige. Wobei, das Wort hat ja gerade so ein Geschmäckle in den letzten Jahren gehabt.
Ja, aber auf jeden Fall sind Werte ein wichtiges Thema für mich. Ich glaube, dass in der Marketing-Bubble wir öfter darüber sprechen sollten, was wir eigentlich für Werte haben, egal wie wir das dann formulieren. Aber ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist eine Spur allgemeingültiger zu werden. Also Werte sind ja etwas sehr Individuelles. Du kannst mir jetzt sagen, du hast jetzt den Wert und ich kann dir sagen, ich habe den Wert und dann können wir mehr oder weniger drüber stehen bleiben. Aber wir können uns halt auch fragen, gibt es nicht auch Dinge, die vielleicht überindividuell gelten sollten? Und da wären wir halt bei dem Thema ethische Prinzipien. Also ob es etwas gibt, was wirklich, worauf wir uns vielleicht als Gesellschaft drauf einigen können oder als Marketing-Bubble drauf einigen können. Und ja, deswegen gibt es das Buch, das du angesprochen hast.
Ich habe es gelesen. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Hatte zwischendurch auch mal wildes Herzpochen, wo ich mir dachte, jetzt bin ich aber sehr, sehr gespannt, wie sie da jetzt nochmal die Kurve kriegt. Noch dazu gleich ein bisschen mehr. Es hat sich am Ende alles ausbalanciert. Ich habe zuerst mal für dich die provokante Frage oder die einfache Frage. Alexandra, was bedeutet Manipulation für dich?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde es auch eine sehr wichtige Frage und eine Frage, die ich tatsächlich sehr häufig gestellt bekomme, weil meine Beobachtung so ist, dass Menschen, also vor allem Marketingmenschen, sich sehr schön angegriffen fühlen, wenn ich mit dem Thema ethisches Marketing komme. Zum einen, weil sie dann denken, also bezeichnet sie mich jetzt als Manipulator oder sowas? Meint sie mich und mache ich jetzt irgendwas falsch und was soll das überhaupt? Und zum anderen, weil natürlich auch irgendwie alles als Manipulation definiert werden kann. Also ich kann ja sagen, hey, Marketing ist eigentlich immer Manipulation, Kommunikation ist eigentlich immer Manipulation, weil sobald ich irgendetwas kommuniziere, möchte ich ja vermutlich auch Einfluss nehmen auf die Gefühle und Gedanken und Handlungen von anderen Menschen. Das heißt, ich kann ja schon sowas sagen wie, hey, reich mir mal das Salz. Und man könnte schon sagen, ist das nicht auch eine Form von Manipulation, weil da bewege ich jetzt einen Menschen und der macht dann irgendwas. Aber ich glaube, worum es mir geht, ist um eine eher enge Definition von Manipulation. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen einem Selbstständigen oder einer Selbstständigen, die, keine Ahnung, Webdesignerin ist zum Beispiel und auf Instagram sowas postet wie, guck mal hier, meine neue Kundin hat jetzt die Website oder ich habe jetzt die neue Website für meine Kundin erstellt, hier ist zum Beispiel so ein Beispiel oder was auch immer und zum Beispiel einem Closer, der für einen Hochpreis-Coach arbeitet und solche Sätze sagt wie, du musst all in gehen, das Universum belohnt dich und nur wenn du hier, also keine Ahnung, Geld ist Energie und natürlich hast du Energie, jetzt komm, jetzt kauf mal so. Also da gibt es halt einfach einen Unterschied und ich finde, wir tun uns da nichts Gutes, wenn wir sagen, ach komm, Marketing ist halt alles Manipulation, wir müssen uns da gar nicht damit beschäftigen, sondern es gibt ja einen qualitativen Unterschied und ich glaube, mich interessiert dieser Unterschied und worum es mir geht, ist um eine wirkliche Win-Lose-Situation. Also wenn eine Partei immer nur den Vorteil hat und eine andere Partei immer nur diesen Nachteil hat, dann ist das für mich so diese Art von Manipulation im Marketing, um die es mir geht.
Ein Trainer, bei dem ich schon öfter war, der Dennis Scharnweber, der brachte das immer schön auf den Punkt. Der sagte, deine Arbeit sollte natürlich Vorteile für dich selbst bringen, Vorteile für die andere Person und idealerweise auch Vorteile für das größere Ganze, in dem wir uns befinden, also auch für die Umwelt, für die Gesellschaft. Und ich finde, dieser Dreiklang, ne, für dich, für andere und für ein größeres Ganzes, das macht das rund, setzt die Anforderungen aber auch sehr, sehr hoch.
In der Tat, aber ich glaube, es ist wichtig, sich auch bewusst zu machen, dass es da gar nicht um Perfektion geht. Also es gibt ja auch ganz viele andere gesellschaftliche Themen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Es ist ja völlig klar, wer hier lebt und die Erde bewohnt quasi, kann nicht perfekt nachhaltig sein. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht im Alltag versuchen sollten, zu reflektieren, was wir da eigentlich machen oder welche Unternehmen wir unterstützen wollen und ob wir vielleicht irgendwas verändern können. Und so ähnlich finde ich das im Marketing eigentlich auch. Also wenn wir uns jetzt auf die Fahnen schreiben, wertebasierter oder ethischer im Marketing zu sein, heißt es nicht, dass jetzt die Messlatte so hoch ist, dass wir sofort voll 100% ethische Marketingmaschinen werden sollen, sondern es geht wirklich darum zu reflektieren, was mache ich eigentlich und was passiert dadurch mit anderen Menschen und wie du sagst, vielleicht auch der Welt oder der Gesellschaft als größeres Ganzes. Und will ich das so machen? Also ist es etwas, was ich unterstützen möchte? Oder gibt es nicht einzelne Dinge, die ich ändern kann, ohne dass ich jetzt mich gleich überfordere? Also ich glaube, dass das viel wichtigere Fragen sind als die Fragen nach, wer macht's richtig, wer macht's falsch, was ist gut, was ist schlecht und so. Also das finde ich viel, viel besser, wenn wir das so praxisorientierter machen.
Du vermittelst das ja auch in deinem Buch, dass es so eine Frage der Haltung ist auch irgendwo, ne? Und ein guter Freund von mir hat es mal so ausgedrückt, wenn ich ein gutes Produkt habe, sollte ich dann nicht alles dafür tun, damit die richtigen Leute es bekommen, natürlich jetzt ohne zu lügen und gegen die Interessen meines Gegenübers zu arbeiten. Und mir hat auch mal jemand so in den Kopf geworfen, als ich jetzt über das Buch gesprochen habe, was bringen mir denn die besten Werte, wenn ich nicht verkaufe? Ne? Also wenn ich am Ende kein Geld habe, also das, die Moral oder die guten Werte, das können sich doch nur die Leute leisten, bei denen es so richtig gut läuft. Hast du solche Feedbacks auch schon mal gehört?
Ja, also mir begegnet es auch häufig, dass es eine Frage von Privilegien ist und ich würde dem erstmal auch zustimmen. Also ich finde gar nicht, dass das so abwegig ist, weil natürlich, wenn ich existenziell keine Sorgen habe, kann ich mir ja auch sagen wir mal, ein bisschen höhere Fragen, Gedanken machen, als wenn ich jeden Monat gucken muss, wie ich vielleicht mein Geld zusammenkriege. Also ich finde, da ist schon was dran. Aber man sieht halt eben auch, dass es viele Unternehmen zum Beispiel gibt, die das ja auch leben und wirtschaftlich da durchaus auch erfolgreich damit sind. Also so ein gutes Beispiel wäre das Unternehmen Patagonia zum Beispiel, die ja ganz klar für ihre Werte immer eintreten und die zum Beispiel auf ihrer Website im Header der Startseite, wo man ja auch klassischerweise irgendwas Wichtiges platziert, irgendwas Aktuelles vielleicht auch platziert, wo die auch immer wieder Aufrufe zur Petition zum Beispiel platzieren, die ihre KundInnen unterschreiben sollen. Also das zeigt einfach, dass es, wenn eine Marke integer ist oder zumindest so nach außen auftritt und die Zielgruppe das einfach so fühlt, dass diese Marke ihre Werte lebt, dass das eben auch wirtschaftlich vorteilhaft sein kann, quasi ethisch oder wertegeleitet aufzutreten. Insofern würde ich das quasi nicht ganz zu 100% unterschreiben.
Ich habe für mich so die Erfahrung gemacht, gerade dieses Stichwort Integrität, das du genannt hast. Ich fasse es für mich gerne so zusammen, sag, was du fühlst und tu, was du sagst. Also lass deinen Worten Taten folgen und sei vor allem ehrlich, weil ich bei mir gemerkt habe, ganz am Anfang habe ich auch vor 4-5 Jahren mit Marketingmethoden gearbeitet, weißt du, so Leute im Chat angequatscht und so, ne, so einfach cold. Und weil ich das gelernt habe
in einem Coaching, für das ich viel Geld bezahlt habe und dann irgendwann gemerkt habe, krass, ich verstoße hier so gegen meine Werte, dass, also mir wird förmlich übel, jeden Tag, wo ich das hier mache, wenn ich so weitermache, hänge ich die Selbstständigkeit an den Nagel, weil so will ich nicht verkaufen. So kann ich mich irgendwann nicht mehr im Spiegel anschauen. Und da merke ich halt auch, ja, es mag ein Privileg sein, aber es ist keine gute Idee, mit Verkaufsstrategien in die Selbstständigkeit zu starten und etwas aufzubauen, was gegen dich und deine Werte arbeitet. Also ich habe für mich gemerkt, irgendwo durfte ich so den Dreh rausbekommen und meinen Weg einfach finden. Das hat ein bisschen gedauert, ist natürlich auch verbunden mit Irrungen und Wirrungen, bis es läuft. Nur wenn es irgendwann mal läuft und du halt deinen Kurs gefunden hast, dann ist es umso schöner und dann ist es auch umso stabiler. Und ich glaube, das spüren dann auch die Menschen nach außen.
Aber wir sehen ja auch zum Beispiel an so einem Unternehmen wie Meta, was passiert, wenn Menschen halt nur oder Unternehmer nur profitgetrieben agieren. Also wenn sie Entscheidungen treffen, wo es nicht um das Wohl von Menschen geht, wo es nicht um Gesundheit geht oder um demokratische Werte oder was auch immer, sondern es geht immer nur um Profit. Wir sehen ja, was das bedeutet. Und das ist ja nicht nur bei großen Unternehmen so. Wir können uns ja auch im Kleinen fragen, welchen Beitrag wir leisten wollen. Also wollen wir einen Beitrag leisten für Vielfalt oder für Ausgrenzung, für Fülle oder für Begrenzung oder für Angstmarketing? Also das ist ja unsere Entscheidung. Und ich verstehe das absolut, dass Selbstständige auch wirtschaftlich Interessen haben, die auch völlig berechtigt sind. Aber ich glaube, sie sollten immer innerhalb von bestimmten, ja, Werten, Prinzipien dennoch bleiben.
Ja, ich habe eine zweite Frage hier stehen, nämlich warum ist das Thema gerade heute so wichtig? Warum gerade jetzt dieses Buch?
Ja, ich glaube, jeder, der Nachrichten liest, weiß, wie krass oder wie die Dinge gerade sind in der Welt. Und ich würde mir wünschen, dass viele Selbstständige da so eine Art Verantwortung spüren, auch anderen Menschen gegenüber, der Welt gegenüber, also so eine Art moralische Verpflichtung. Aber es ist klar, dass es vielleicht nicht alle spüren, aber trotzdem gibt es eben auch wirtschaftliche Gründe, die vielleicht auch ganz gut sind zu wissen. Ich glaube, das Erste, was man sich bewusst machen muss, ist, dass Menschen heute anders kaufen als früher. Also früher stand die Loyalität zu einer Marke oft im Vordergrund. Also wenn jetzt diese Frau Renate aus der Dr. Oetker-Werbung von 1955 da ihrem Peter oder so Pudding kochte, dann machte sie das wahrscheinlich dann jeden Tag oder jeden Sonntag immer mit derselben Marke. Heute sind die Menschen sehr häufig informierter. Also sie informieren sich über Herstellungsbedingungen, wie wird das Ganze, was sind das für Inhaltsstoffe, sie kennen sich aus, also dank Internet und Social Media und Co. Das bedeutet, wir haben hier einfach es mit einer Zielgruppe zu tun, wo man nicht denken kann, egal was ich mache im Marketing, das wird schon so okay sein. Wir haben es mit einer Zielgruppe zu tun, die halt auch sehr schnell dabei ist, Dinge anzusprechen, die ihr nicht gefallen. Also da müssen wir halt nur gucken, was in den letzten Jahren so passiert ist. Also es gibt zum Beispiel immer wieder Aufrufe, eine Marke zu boykottieren. Also es gab zum Beispiel den Fall von Oatly, einem Pflanzendrinkhersteller, der dann auf einmal einen Investor hatte, der klimaschädliche Produkte unterstützt hat oder Unternehmen unterstützt hat. Und es ist aber ein Unternehmen gewesen, das gerade Klimaschutz sich auf die Fahnen geschrieben hat, wo dann einfach die KäuferInnen gesagt haben, hey, das geht doch nicht. Also einerseits steht ihr hier für Umweltschutz, für Nachhaltigkeit ein und gleichzeitig habt ihr diesen Investor. Also what up? Das passt nicht zusammen. Und dann gab es halt auf Social Media viele Aufrufe zu Boykotten von dieser Marke. Das heißt, als Unternehmen kann ich nicht einfach Dinge tun. Ich muss mich immer mehr dafür rechtfertigen. Also so eine Art Widerspruchsfreiheit, so eine Art, ja, ethische Haltung ist von einem wirtschaftlichen Vorteil. Das ist nicht einfach so ein i-Tüpfelchen, so ich mache es jetzt, sondern das ist jetzt einfach notwendig geworden. Und das hat halt auch einfach viel damit zu tun, dass es diese sozialen Medien jetzt gibt, wie es die gibt. Also wenn ich früher vielleicht vor 30 Jahren eine Service-Hotline angerufen habe und gesagt habe, hey, ich bin gerade nicht zufrieden mit dem Produkt, das und das ist passiert, hat es ja niemand anderes mitgekriegt. Ich habe meinen Ärger Luft gemacht und das hat einfach nur eine Person mitbekommen. Und heute ist es so, ich poste irgendwas und auf Social Media können Beiträge eben viral gehen und dann sehen es halt gleich eine 500.000 Menschen, wenn es blöd läuft. Das heißt, ja, negatives Feedback, Kritik und so weiter, das verbreitet sich rasend schnell unter Umständen und deswegen ist es eben auch für Marken, aber eben auch für Selbstständige, ich habe es auch bei Selbstständigen immer wieder mitgekriegt, so wichtig, sich zu überlegen, was mache ich da eigentlich? Also ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel auch Pride, also aktuelles Beispiel. Wie viele Unternehmen färben sich immer ihr Logo dann in Regenbogenfarben? Halt nur im Juli und oder halt im Juni vielleicht schon, aber eben nicht die restlichen Monate. Das ist halt einfach nicht konfliktfrei. Also wenn dir das wirklich wichtig ist, warum stehst du da nicht das ganze Jahr dafür ein? Warum halt wirklich nur dann, wenn es wirtschaftlich vorteilhaft ist für dich? Und auch das zeigen ja immer wieder Posts auf Social Media. Also Menschen stellen wirklich auch zum Beispiel zusammen, hier guck mal BMW hier in Deutschland, BMW in Europa, keine Ahnung, und BMW jetzt in irgendwelchen arabischen Ländern. Die färben ihre Profilbilder jetzt nicht in Regenbogenfarben. Warum nicht? Also BMW, sag doch mal was dazu. Also das heißt, es ist so, wir haben es halt mit informierteren Menschen zu tun, mit digitalen Medien zu tun. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass Marken, selbstständige Unternehmen einfach auch viel, viel mehr darauf achten müssen, was sie da eigentlich tun, wenn sie Marketing machen. Also vielleicht nicht unbedingt, dass sie jetzt perfekt ethisch rein agieren, sondern dass sie einfach anfangen zu reflektieren, was sie da tun. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Ich hatte am Ende deines Buches so ein großes Wort vor meinem inneren Auge stehen, das war sensibilisieren. Also das hat das Buch mit mir gemacht. Es hat mich sensibilisiert für gewisse Dinge, die ich vielleicht tue, die ich vielleicht unachtsam tue, ne, wo ich halt nicht so richtig mir gerade bewusst bin, was mache ich da? Du hast jetzt gerade schon diese Welt des Social Washing angesprochen, die du in deinem Buch dann auch ansprichst und verarbeitest, dieses Pinkwashing, Greenwashing, also man kann in den lustigsten Farben waschen. Und da sagst du ja auch irgendwo, es ist wichtig, halt auch ein Bild nach außen zu vermitteln, das zu dir passt, wozu du auch was zu sagen hast und nicht irgendwas nach außen zu vermitteln, das du gar nicht bist, aus irgendeinem Opportunismus. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Sache. Ich gehöre ja auch selbst zu dieser Community, also als schwuler Belgier, der in Deutschland wohnt, vielleicht sogar doppelt. Und mich hat am meisten angesprochen dieses Thema der Diskriminierung. Da hast du gerade die Pudding-Story schon angesprochen. Magst du die nochmal ein bisschen erläutern? Weil das ist einfach ein extrem gutes Beispiel.
Die Pudding-Story. Ja, also ich war für die Recherche des Buches auch wirklich entsetzt, muss ich sagen, wie viel Diskriminierung immer noch im Marketing steckt. Und diese Pudding-Story ist einfach ein Beispiel für das Thema Femwashing oder Purplewashing, ist, glaube ich, ein anderer Begriff. Also, dass sich Marken das Thema Feminismus auf die Fahnen schreiben und dann so tun, als würden sie, keine Ahnung, für Gleichberechtigung, Gleichstellung eintreten. Aber dabei ist es eigentlich gar nicht so der Fall. Und was schon immer der Fall war, ist, dass Marken natürlich immer Menschen ansprechen müssen. Also wenn 50% der Bevölkerung eben Frauen sind, ist ja klar, dass Marken das nicht freiwillig tun würden, 50% nicht anzusprechen. Insofern gab es auch schon in den 50ern Frauen in Werbespots. Und dieses Beispiel mit Dr. Oetker, das war so eine Frau, die ist von der Arbeit schnell nach Hause gelaufen, war 1955, glaube ich, der Werbespot, und hat dann gesagt, oder aus dem Off kam eine Stimme, so jetzt schnell, der Mann kommt gleich quasi nach Hause, und ja, die Frau hat ja nur zwei Lebensfragen, was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Also der Klassiker quasi. Und es ist ja klar, dass wir heutzutage nie wieder so eine Werbung sehen würden, aber auch früher wurden Frauen thematisiert, was einfach nur heißt, es reicht überhaupt nicht, bestimmte Menschen abzubilden oder Geschichten über die zu erzählen, sondern es geht wirklich nur darum, auch was sind das für Geschichten und wie werden sie repräsentiert und bilde ich wirklich alle ab und ist da auch eine Intersektionalität dabei und eine Vielfalt dabei. Also es greift viel zu kurz, wenn man denkt, oh ja, uns sind Frauen wichtig und es ist ja Weltfrauentag, also posten wir jetzt mal Happy Frauentag in unserem Instagram-Kanal und posten ein Bild von der rein männlichen Vorstandetage. Das ist einfach zu kurz gedacht. Also das ist eigentlich teilweise auch unfreiwillig komisch, was da passiert, und ja.
Ich fand das mit dem Pudding so eindringlich. Kennst bestimmt auch die Serie Mad Men, ne? Also diese Werbungsserie, da sind ja auch so stereotype Frauenbilder, die da am Anfang und in der Werbung propagiert werden. Und wir haben ja mit dem Marketing eine gewisse Macht, also eine gewisse Kommunikationsdruck und eine Reichweite. Und ich finde es dann seltsam, wenn auch heute noch in Pudding-Werbungen die Frau am Herd steht und den Pudding kocht und der Vater sitzt mit den Kindern irgendwie auf dem Sofa und spielt, ja, und dann am Ende bringt die gute Mutter dann den Pudding zu den Menschen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, der Vater steht am Herd und koche den Pudding, dann schaltet mein Gehirn sofort in so einen Modus, in so einen Katastrophenmodus. Ich denke mir, okay, da muss jetzt gleich irgendwas anbrennen oder er ist ja tollpatschig, ne? Um auch wieder da dieses Bild, Stereotype, diskriminierende Bild zu zementieren. Ja, Männer können ja nicht kochen oder Männer sind so ungeschickt im Haushalt. Also ich bin stark dafür sensibilisiert, was ich mit so gewissen Bildern mache, wenn ich sie wieder aufrufe. Das mag zwar lustig sein, mag für ein Schmunzeln sorgen, nur ich verfestige ja damit diese Klischeebilder und mache den Wandel in der Gesellschaft damit nur umso schwerer. Also das fand ich sehr, sehr erhellend. Also revolutionär wäre auch mal, wenn der Mann Pudding kocht, der macht das ganz alleine, der kriegt das gut hin und am Ende sind alle glücklich und essen den Pudding, während die Mutter irgendwie mit den Kindern Gartenarbeit macht oder so. Immer was ganz anderes.
Oder am Auto baut. Aber es gibt ja auch positive Beispiele. Also im Buch habe ich auch zum Beispiel eine Werbung erwähnt von Bosch. Und da ist es einfach so ein Mehrparteienhaus und der Mann braucht irgendwie Hilfe beim Werkeln und da ist eine Frau, die ihm halt die Bohrmaschine leiht. Und das ist so unaufgeregt gewesen. Es ist einfach nur, hier braucht ein Mensch Hilfe, die hat Werkzeug und die hilft ihm dann dabei und schraubt irgendwas an und das war so schön. Und dann denke ich mir, hey, das geht doch. Und das ist ja überhaupt gar nicht besonders kreativ. Das ist einfach nur, hey, ich tausche einfach mal die Rollen. Also das sollten eigentlich mehr Marken hinkriegen.
Ich war auch total überrascht von dem Beispiel, das du für Snickers gebracht hast, weil ich kannte diese Werbung von diesem Typen in der Umkleide, ne, der irgendwie sich so wild, zickig aufführt, so ein bisschen wie eine Diva und dann einen Snickers isst. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist und dann ist er wieder normal. Und ich wusste nicht, dass es einen Ableger von dieser Werbung gab, wo jemand bewusst irgendwie schwul tut, ne? Also
so übertrieben.
Übertrieben und dann ein Snickers isst und dann wieder normal wird. Also ich fand das sehr hetzerisch, weil es suggeriert, dass Schwulsein etwas Abnormales ist, das man irgendwie heilen muss und das halt auch wieder diese Stereotypenbilder da zementiert, untermauert. Und genauso schlimm fand ich das damals mit Barilla, ne, wo sich der Vorstand irgendwie auch herablassend über schwule Familien und so geäußert hat. Und ich mache tatsächlich seitdem einen Bogen um die blaue Ecke im Nudelregal.
Ah ja, siehst du?
Das sitzt so tief bei mir, das kannst du auch nicht mehr gut machen. Mhm. Da kannst du auch jetzt Pinkwashing betreiben, Regenbogenfahnen auf diese Dinge drucken. Das ist für mich durch die Story.
Ja, das zeigt ja wieder mal, wie informiert und wie wichtig das auch einfach den KonsumentInnen ist, dass Marken da auch für gewisse Werte einstehen. Also ja, danke, dass du das so geteilt hast.
Ja, und das ist so, wo mir nochmal klar geworden ist, ne, also viele dieser Verkaufstricks und Trigger, die wirken vielleicht kurzfristig, ne, auch wenn man so ein kleines Schmunzeln macht, so einen Witz. Und viele dieser Verkaufstrainer, ich nenne sie auch gerne die Uga-Uga-Verkäufer, ne, die mit großem Getöse und Brustgetrommel da rausgehen, ne, und sagt, du kannst allem alles verkaufen. Die sind ja meistens Lehren, die so, wenn die Schlagzahl nur hoch genug ist, dann verkaufst du auf jeden Fall. Nur die haben häufig diese langfristigen Schäden, die durch dieses Verhalten, diese Botschaften stehen, gar nicht richtig im Blick. Also was dann noch mitschwingt, dass immer auch der Ruf auf dem Spiel steht, die Marke, ne, Barilla, sehr lange Tradition. Und es reicht nur ein einziger Satz, um halt jahrzehntelange Arbeit einfach so kaputt zu machen. Also die Marke ist ein sehr, sehr starkes Konstrukt und trotzdem auch sehr verletzbar.
Ja. Wobei bei Barilla es tatsächlich ja so ist, dass sie da auch das zum Anlass genommen haben, da mal ein bisschen was zu verändern im Unternehmen und den Unternehmensstrukturen. Also ich kann voll verstehen, dass du dir nicht mehr kaufst, aber das finde ich auch, also ich würde nochmal gern diesen Begriff Unconscious Bias mit reinbringen. Ich glaube, es ist total normal, so eine Art unbewusste Voreingenommenheit zu haben in der einen oder anderen Stelle. Also ich glaube, jeder Mensch hat das. Jeder Mensch ist ja durch eine gewisse Erziehung gegangen, in die Schule gegangen. Und es ist völlig klar, dass wir im Laufe unseres Lebens irgendwelche Vorannahmen mit auf den Weg bekommen haben. Und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt mit dem Finger zeigen und sagen, der ist blöd, weil der denkt das oder keine Ahnung, sondern es geht darum, dass wir uns selbst bewusst machen, was sind das denn für Vorannahmen, die ich habe? Und dass wir, wenn solche Dinge passieren, das einfach auch zum Anlass nehmen, das zu reflektieren, zu hinterfragen und zu gucken, okay, was kann ich da eigentlich persönlich jetzt draus lernen? Ich würde sagen, Barilla hat es vielleicht gemacht, aber ich glaube auch Selbstständige, wenn sie merken, dass es irgendwo Bereiche gibt, wo sie vielleicht noch dazulernen können, wo sie gewisse Annahmen haben, würde ich alle nur ermutigen, da mal reinzugehen und zu gucken, warum ist das so, was denke ich da eigentlich und stimmt das und wo kann ich mich vielleicht da mehr informieren, wo kann ich mich weiterbilden. Auch wenn es erstmal nichts mit Marketing zu tun hat, auf den ersten Blick, glaube ich, tut man sich auch fürs Marketing einen sehr großen Gefallen, indem man einfach eine viel bewusstere und intentionalere Ansprache eben hat an die Menschen und niemanden ausschließt. Also es ist ja schon wirtschaftlich nicht sinnvoll, Menschen auszuschließen. Insofern, ja.
Und das, ja, unser Gehirn funktioniert ja mit Heuristiken. Das läuft ja auf Autopilot. Und das leben wir auch gerade, sehen wir das ja mit der künstlichen Intelligenz. Wenn da irgendetwas in diese Blackbox reinkommt, wenn das gefüttert wird mit diskriminierendem, rassistischen Material, übernimmt das das ja auch, ohne da irgendwie bewusst was provozieren zu wollen. Und das funktioniert ja mit uns Menschen ähnlich so. Ne? Unser Gehirn wird ja auch kalibriert von noch vor unserer Geburt. Und dann dürfen wir da aufräumen, wenn wir Dinge da drin entdecken, die nicht mehr ganz so zeitgemäß sind, was vielleicht früher funktioniert hat, was es heute nicht mehr tut. Und das meinte ich so damit, bin da jetzt gerade sehr sensibilisiert. Natürlich über meine eigene Betroffenheit hinaus und denke gerade darüber nach, vielleicht Barilla noch mal eine Chance zu geben, mich denen zu öffnen, weil sollte ja auch eine Chance geben, es dann besser machen zu können. Weil das war ja bewusst eine Person, die diesen Satz gesagt hat und nicht das ganze Unternehmen, wo halt auch viele andere Menschen noch dahinter stecken. Alexandra, ich würde gerne mit dir eintauchen in ein Kapitel, wo ich wildes Herzklopfen hatte.
Ach, ich bin
nämlich
gespannt.
Wo du über verkaufspsychologische Trigger gesprochen hast. Ich erinnere mich, am Anfang war so Social Proof. Und wo du dann auch nur gesagt hast, wenn man irgendwo sieht, A-Punkt, S-Punkt aus B-Punkt hat gerade auch das Produkt gekauft, dann bin ich schon kurz davor, das Fenster zu schließen, weil ich mir denke, sorry, aber so blöd bin ich jetzt nicht, dass ich mich von sowas Plumpem verarschen lasse. Aber gleichzeitig dann auch, wenn es um Dringlichkeit und Verknappung geht und so, das sind ja alles so Mechanismen im Marketing, die wir nutzen, um halt ja Menschen irgendwo zu motivieren, Entscheidungen zu treffen. Insbesondere Leute, die sehr reaktiv sind, sehr analytisch sind, vielleicht auch mal 3 Jahre darüber nachdenken, bevor sie irgendetwas kaufen, sie vielleicht zu motivieren, diesen Entscheidungsprozess etwas zu kürzen. Und da hatte ich so die Angst, oh mein Gott, will die Alexandra mir diese ganzen Trigger jetzt verbieten? Was soll ich dann da noch nutzen, um die Menschen zu beeinflussen? Doch denen die Angst kannst du nehmen, oder?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde es grundsätzlich sehr, sehr schwierig, einzelne Strategien rauszunehmen und zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, so kannst du es machen, das musst du jetzt bitte lassen. Ich glaube, es ist super wichtig, das immer im Kontext zu betrachten. Und ich habe mir einfach gewünscht, da eine Art Gegenentwurf vielleicht zu erstellen zu diesem üblichen Marketing, sodass Menschen einfach anfangen zu reflektieren, warum sie das eigentlich so machen, wie sie machen. Es gibt ja ganz viele Szenarien, wo ich es auch früher genauso gemacht habe und wo ich es immer noch absolut okay finde. Also ich habe zum Beispiel gesehen bei dir, du hast ein Gruppenprogramm, wo irgendwie 8 bis 10 Leute rein dürfen, richtig? Also das hat wahrscheinlich gute Gründe. Wahrscheinlich kannst du 10 Leute besser betreuen als 50 Leute und so weiter. Ist für mich eine absolut nachvollziehbare Begrenzung und ich würde vielleicht sagen, so eine Art natürliche Begrenzung auch, die einfach was mit deiner Kapazität zu tun hat und mit der Qualität der Betreuung. Und deswegen empfinde ich es jetzt auch gar nicht so als problematisch zu sagen, hey, bei mir sind jetzt 8 Plätze frei und jetzt sind nur noch 5 Plätze frei und keine Ahnung was. Würde ich sagen, ist so auf der Seite, wo es okay ist, das so zu machen. Und dann gibt's halt Szenarien, vielleicht auf der anderen Seite der Skala, wo es dann drum geht, hey, ich habe nur noch 3, weiß ich nicht, die ersten 3 kriegen mein E-Book, wo ganz klar ist, hey, dieses E-Book gibt's unbegrenzt. Also warum machst du das? Das ist wirklich die einzige Motivation, dass jetzt Leute genau jetzt kaufen. Da würde ich schon vielleicht empfehlen zu überlegen, ist das dann wirklich nötig? Also ich möchte das eher so als Einladung verstehen, selbst mal zu gucken, was man da eigentlich macht und warum man es macht und nicht unbedingt jetzt als Verbot oder als weiß ich nicht, eine Kategorisierung von guten und schlechten Triggern oder Verkaufstricks, sondern mir geht es wirklich um Reflexion. Ich glaube, das ist mir das Wichtigste.
Ja, ich glaube auch, viele machen die Dinge einfach so, weil man sie immer so gemacht hat.
Genau.
und übernehmen das dann, ohne halt wirklich zu schauen, macht es in meinem Fall Sinn. Manche denken auch, je mehr von diesen kleinen Triggern ich auf meine Website packe, desto besser konvertiert das. Und manchmal sind das nur so kleine Akzente. Wie auf meiner Website sagte mal ein Teilnehmer zu mir, ich habe maximal 8 Plätze in meinem Programm. Dann hat er gesehen, er hat halt darüber nachgedacht, so einen Monat lang. Und dann hat er gesehen, wie diese Zahl immer tiefer runtergeht. Und dann hat er gesagt, okay, als das bei 2 war, musste ich dich anschreiben, weil ich wollte auf jeden Fall mit dabei sein. Und das hat mich dann dazu geschubst, einfach über meinen Schatten zu springen. Also es bewirkt schon etwas, nur das zeigte sich mir auch ganz klar, nachdem ich jetzt dieses Herzrasen, nachdem sich das ein bisschen beruhigt hatte, dass es halt darum geht, immer wieder so die eigene Haltung zu prüfen. So, mache ich das jetzt wirklich ehrlich? Ist das okay hier? Oder hat das so ein Geschmäckle? Und dann hat es das für mich wieder sehr, sehr gut aufgelöst.
Also was ich auch so kenne, ist diese Seiten, wo ich mich zum Beispiel zum Newsletter anmelde und auf dieser Hurra, du hast es geschafft, Seite, kommen dann irgendwelche Angebote und die sind dann irgendwie 10 Minuten gültig. Aber wenn ich die Seite dann wieder neu lade, ist halt, läuft derselbe Timer nochmal von vorne ab, so nach dem Motto. Auch da, glaube ich, ist es so ein Kandidat dafür, dass ich das mal prüfe, was ich da eigentlich mache und ob es dann einen guten Grund hat, meine Begrenzung, oder ob ich das nicht irgendwo einfach übernehme, weil ich irgendwo gehört habe oder gesehen habe, dass es Leute so machen. Genau, also ich glaube, es ist eine ganz gute Einladung, einfach mal in sich zu gehen und zu gucken.
Und auch gerade dieses Beispiel, das ist so schön, weil es wirkt so harmlos, nur sagen wir, ich entdecke dich jetzt ganz neu, ich finde es interessant, was du auf deiner Website schreibst, komm dann dahin und plötzlich kommt dann dieser Bumper und diese einmalige Kaufgelegenheit und ich refreshe dann oder bin gerade aufs Klo und vergesse das dann und später ist es immer noch da und merke, dass dieser Timer immer wieder startet. Das ist ja dieses schöne Bild, das du eben so elegant aufgebaut hast mit deinem Marketing, mit deinen Texten. Das kriegt plötzlich so einen Riss, weil ich denke, okay, wenn die jetzt hier nicht ehrlich sind, dann sind sie es wahrscheinlich an anderen Stellen auch nicht. Und plötzlich bin ich skeptisch. Und die schöne Beziehung hat schon so einen ersten Kratzer.
Ja, ich glaube auch, man kann auch tatsächlich von sich ausgehen. Also wann bin ich denn zum Beispiel Fan von jemandem? Wann möchte ich denn mit jemandem zusammenarbeiten? Wann kaufe ich denn? Und das ist für mich immer so eine Art Puzzle, das sich dann aus vielen kleinen Teilen zusammensetzt. Also es muss einfach ein stimmiges Bild ergeben. Und wie du sagst, wenn es dann ein Puzzlestückchen gibt, das irgendwie dann, wo eine Ecke abgebrochen ist, dann wird das Bild halt leider nicht mehr so schön. Ja.
Und dann ist die ganze schöne Puzzle
das. Genau, dann ist der Aufwand vielleicht alles umsonst.
Ich lese dir jetzt mal einen Satz vor, Alexandra.
Okay.
Dann kannst du mir sagen, was du dazu denkst. Den hatte ich vor ein paar Wochen mal in meinem Newsletter. Hat mich dazu inspiriert, einen ganzen Newsletter darüber zu schreiben. Echte Käufe entstehen aus Schmerz. Nur wenn die Menschen richtiges Leid spüren, kaufen sie auch. Deswegen ist es dein Job als Copywriter, Salz in die Wunde zu streuen. Je mehr, desto besser.
Aua. Ja, ja. Also gibt es immer noch sehr viele Menschen, die das so sehen? Also, das ist nicht deine Position, oder? Nur bevor ich dir jetzt irgendwas sage. Genau.
Bin daran hängen geblieben, tatsächlich bei Instagram. Ich habe das ein bisschen paraphrasiert jetzt hier. Aber das wirklich so dieses echtes Leid zu spüren, das habe ich wortwörtlich daraus genommen. Das hat mich, ich fand das so ekelhaft, das hat mich nachhaltig schockiert.
Ja. Also, ich bin ja großer Fan davon, dass wir im Marketing auch sehr verantwortungsvoll umgehen und mit uns, mit anderen Menschen, mit der Welt. Und dazu gehört für mich eben auch, dass wir sehr verantwortungsvoll mit dem Schmerz von anderen Menschen umgehen. Und ich glaube auch, dass Marketingmenschen sich nochmal stärker bewusst machen dürfen, dass es in der Gesellschaft halt auch viele Strukturen gibt, die gerade leider nicht so gut laufen. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema mentale Gesundheit an. Es fehlen so viele Psychotherapeuten und psychologische Unterstützungsmöglichkeiten, sodass man eben ein halbes Jahr vielleicht warten muss auf einen Platz in der Therapie. Und wenn dann eben Coaches diese Notlage auch so ausnutzen, dass sie noch mal mehr in diese Wunde reinbohren, finde ich das schon extrem problematisch, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich will immer so zum Reflektieren und Sensibilisieren anregen, aber das finde ich schon sehr problematisch. Also wenn ich eine Notlage entdecke und da nochmal richtig reindrücke, das hat für mich nichts damit zu tun, dass ich verantwortungsvoll agiere. Es ist natürlich so, ich darf ja Coach sein für irgendwas, wo Menschen einen Schmerz spüren. Also das ist ja völlig klar, das steht außer Frage. Nur die Frage ist nicht auch, ob ich vielleicht positivere Gefühle ansprechen will. Es gibt ja auch Copywriting, Da liest man die Copy und denkt sich und lacht vielleicht sogar oder denkt sich, ach ja, da habe ich vielleicht noch was gelernt oder da habe ich mich ertappt gefühlt, aber auf so eine angenehme Art und Weise, also nicht auf so eine problematische Art und Weise. Und das kann ja auch Verbindungen zu den Menschen aufbauen und man kann aus einer ganz anderen Motivation kaufen, einfach weil man vielleicht auch denkt, okay, jetzt gehe ich es an und jetzt mache ich das mit der Unterstützung von diesen Menschen hier. Also das sind, finde ich, schon ganz, ganz andere Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit, als wenn ich Schmerz spüre, Angst spüre und das vor allem spüre, weil welche Entscheidungen treffe ich denn, wenn ich vor allem Angst und Schmerz getrieben bin? Ich glaube nicht, dass das so die guten, nachhaltigen Entscheidungen sind. Ich glaube nicht, dass das die besten Zusammenarbeiten sind, die ich dann habe. Ja.
Wir spüren das ja jetzt auch irgendwo im Zeitgeist. Ich habe immer so den Eindruck, je schlechter es den Menschen geht, desto anfälliger werden sie für die vermeintlich schnellen und einfachen Lösungen. Mhm. Dann lassen sich dann von blinder Hoffnung tragen, von irgendwelchen tollen Versprechen oder schönen Angeboten. Und sowas kann geradewegs in den Populismus führen, wenn man Dinge einfacher macht, als sie eigentlich sind. Und ich finde, es zeugt auch dieses massive Verkaufen mit Schmerz, es zeugt auch so ein bisschen von einem Unwissen davon, wie es anders geht. Weil du hast eben gesagt, ertappt fühlen, das geht schon in diese Richtung. Es geht ja darum, dass sich Menschen gesehen fühlen in ihrem Problem, in ihrem Schmerz, dass sie sich identifizieren können mit dir und deiner Welt. Und ich meine, Identifikation können wir ja auch über so viele andere Wege herstellen, über Storytelling, über geteilte Erfahrungen und dergleichen. Und das ist ja so viel schöner. Vielleicht braucht es auch ein bisschen mehr Anstrengung im Marketing. Nur dieses Spiel mit der Angst ist für mich auch ein No-Go, wobei ich für mich sagen darf, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Die Verkaufspsychologen nennen mich auch einen Hedonisten, also einen Lustkäufer. Und ich bin sehr, sehr empfänglich für die andere dunkle Seite des Marketings, nämlich das Hype-Marketing. Also das, wo wir Menschen in Ekstase versetzen. Und das ist ähnlich wie beim Schmerz, dann schaltet das Hirn aus, ich mache Impulskäufe und das endet meistens auch nicht wirklich so gut. Hast du Erfahrung mit Hype-Marketing?
Persönlich gar nicht, nee. Ich glaube, ich bin ein sehr, ich weiß auch nicht, rationaler Käufer, würde ich sagen, rationelle Käuferin. Ich muss einfach ein Problem für mich identifiziert haben und dann weiß ich, wie ich das lösen kann und dann kaufe ich mir das oder hole mir die Unterstützung und dann ist alles gut. Also ich versuche so wenig mich da einfangen zu lassen, wie nur möglich, weil ich einfach nur ein Problem gelöst haben will. Aber ich kann es voll verstehen, wenn man sich freut, wenn man Teil von einem Hype wird. Ich glaube, das ist ja auch so, man gehört irgendwo dazu, vielleicht so ein Gemeinschaftsgefühl, was dann auch entsteht. Also ich kann das schon verstehen, ja.
Was ich damit nochmal betonen will, ist, das geht in beide Richtungen, also in negative Gefühle und in überdreht tolle Gefühle kann das auch wirken. Und für mich ist immer so meine Maxime, man sagt ja, wir kaufen aus Emotionen, doch ich glaube, so ein richtig guter Kauf passiert mit Herz und Hirn, also dass die Menschen das halt auch rational sich irgendwo rechtfertigen können, weil du wirkst auf mich sehr gelassen, sehr geerdet. Und wenn du dann sagst, es ist aus dem Herzen heraus, aus dem Bauch heraus und aus dem Kopf heraus eine stimmige Entscheidung, ich glaube, das ist ideal, wenn die Menschen auf der Basis dann auch kaufen. Ja. Mhm. Lass uns über das Thema Launchen sprechen. Alexandra, dazu hast du, das hat für mich offene Türen eingerannt, weil es auch für mich so ein Trigger-Thema ist, auch da ist viel Hype mit dabei. Magst du so ein bisschen paraphrasieren, zusammenfassen, wieso da deine Sicht auf die Dinge ist beim Launchen?
Gutes Thema. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, so Ende 2015, Anfang 2016, war Launchen so der neueste heiße Scheiß gefühlt, auch wenn es natürlich schon ein bisschen älter ist. Aber jeder wollte launchen und jeder wollte, ich meine, frisch selbstständig gemacht, aber schon klar, ich muss skalieren und ich muss Online-Kurse und Online-Programme verkaufen. Und ich war da auch eine von denen, die einfach so übernommen hat, wie man das macht, also ne. Ein Hype vielleicht erzeugen, Pre-Launch viel seeden, Pre-Launch-Content erstellen, so die Probleme zeigen und dann so, ja, Menschen mitnehmen und dann, hey, hier ist mein Webinar und jetzt vielleicht auch Ads schalten, damit möglichst viele Menschen ins Webinar kommen und dann im Webinar sagen, ja, das ist das Thema und hier ist übrigens auch mein Online-Programm und dann kann man es kaufen und wenn man es nicht kauft, kriegt man dann irgendwie 12 Mails in 5 Tagen und dann kann man es vielleicht doch kaufen und so weiter und dann schwupp sind die Türen geschlossen. Und man muss wieder irgendwie ein halbes Jahr warten oder so. Also das ist so dieses klassische Launchen. Und es ist so ein ganzes Konzept, es ist so eine ganze Theorie. Und ich glaube, mein erstes Problem damit ist das Menschenbild, das sehr, sehr häufig dahinter steckt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer dahinter steckt, aber das ist zumindest das, was ich so in den letzten 10 Jahren beobachte. Also, dass ich denke, ich habe ein Programm und das will ich verkaufen. Das ist erstmal absolut legitim, das zu tun natürlich. Aber ich baue halt irgendwie so ein Funnel auf und da müssen möglichst viele Menschen reinkommen und die werden wie so Schäfchen in diesen Trichter gesteckt und dann muss ich sie irgendwie durchpressen von einer Phase in die nächste und ich muss halt diese Trigger zünden, damit sie von der einen in die nächste Phase kommen und dann am Ende sollen möglichst viele da reingepresst aus der Öffnung raus. Ich habe so ein bisschen Probleme damit und ich stelle mir das Verkaufen lieber als eine Reise vor, wo Menschen einfach in ihrem Tempo zu mir kommen. Natürlich kann ich Hinweisschilder aufstellen und sagen, jetzt hier links abbiegen oder so. Oder hier kannst du dich ausruhen oder hier kannst du mich anrufen. Klar, das kann ich alles machen. Aber dann habe ich trotzdem das Gefühl, dass Menschen das in ihrem Tempo machen, zu ihren Bedingungen machen, aus so einer freien Entscheidung. Und beim Launchen fehlt mir das sehr häufig. Also dann ist es eher so, dass der Mensch wird eine Nummer und dann habe ich Leads. Dann habe ich Conversions und dann verschwinden irgendwie die Menschen mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen oft daraus. Also das ist zumindest das, was ich immer so wahrnehme. Und deswegen, was ich dann im Buch mache, ist, dass ich einfach mal gucke, hey, was sind das für Trigger? Warum können die problematisch sein? Und musst du das so machen? Musst du das verknappen? Musst du das so künstlich limitieren? Es ist aber auch nicht so einfach zu sagen, jetzt launchen wir mal ethischer. Also ich glaube, das ist eben ein Geschäftsmodell, das man in Frage stellen kann. Will ich so verkaufen? Und ich will es Menschen nicht verbieten zu launchen, um Gottes Willen. Ich habe zum Beispiel aber für mich festgestellt, dass das nicht mehr mein Geschäftsmodell ist, das ich verfolgen möchte. Also da hängt für mich einfach so viel dran, dass ich mich bei fast jeder Handlung, die ich machen müsste, um gut zu launchen, nicht gut dabei fühle, dass ich das nicht mehr unterstützen kann. Und genau, deswegen habe ich mittlerweile eher Abstand genommen vom Launchen.
Ich habe es auch deswegen jetzt nochmal hier erwähnt, weil ich das sehr erfrischend fand, dass du halt auch da zeigst, ne, es ist eine Reise, die jeder in seinem Tempo macht und vor allem, dass es auch Alternativen dazu gibt. Ich meine, ich launche auch nicht. Ich schreibe einfach auf die Website, wann ein nächster Starttermin ist und dann kommen die Leute, schließen sich dem an, kaufen und wenn das gerade nicht für sie passt, fragen sie, wann ist denn dein nächster Termin und dann sage ich ja dann und dann und sagen sie, super, kannst du mir einen Reminder schicken, dann bin ich nehme ich dabei und dann schicke ich den und dann kaufen sie. Und weißt du, es ist auch dann einfach so entspannt. Nur mein Gefühl war da immer, du hast das jetzt auch erwähnt mit den Schäfchen. Ich hatte, als ich das gelesen habe bei dir im Buch, echt so eine Schafherde, so eine blökende Schafherde, die einfach so in eine Richtung geht und einer folgt dem anderen, obwohl keiner weiß, wo es hingeht und was einen genau der erwartet. Und ich habe selbst als Kunde, weil da ja häufig dieses ekstatische Marketing, dieses Hype-Marketing mit dabei ist, habe ich mich sehr oft dazu hinreißen lassen, und war häufig enttäuscht, weil die Launchphase dann echt wie so ein großes Fest wirkt. Mhm. Ja, du hast den Eindruck, boah, jetzt startet was Wunderbares und dann drückst du auf Kaufen und dann landest du im Mitgliederbereich und denkst dir, irgendwie ein bisschen dünn hier. Also ich hatte mir jetzt was anderes vorgestellt, wo ich dann häufig merke, dass ich würde mir wünschen, dass weniger Zirkus in den Launch gesteckt wird und mehr in die Produktoptimierung. Also, dass es dann auch ein richtig schönes Erlebnis wird, weil du sagst, das ist eine Reise und diese Reise geht ja auch weiter nach dem Kauf. Mhm. Und wenn ich will, dass die Menschen nochmal kaufen und das eine nachhaltige Beziehung ist, dann mag ich einfach dieses Bild nicht von dem Blöken, von der blökenden Herde. Und ich spreche das auch an, weil ich gerade in meinem Umfeld wahrnehme, dass die Leute, die launchen, die ich kenne, dass es, sagen wir, die Luft wird etwas dünner. Die sagen mir auch, es funktioniert nicht mehr so gut wie früher.
Ja, und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass Launchen extrem anstrengend ist. Also egal, ob ich jetzt das alleine mache oder auch ein Team habe, ich selbst war immer voll fertig nach so einer Launchphase und die anderen Online-Unternehmerinnen, die ich kannte, denen ging es eigentlich immer genauso. Und das wird so ein bisschen erklären, warum ich quasi da so einen Hype habe und so einen Zirkus habe. Und nach dem Launch habe ich überhaupt keine Kraft mehr, um eigentlich meine eigentliche Arbeit zu leisten. Ist ja auch die Frage, ob ich das so machen will. Also ob ich wirklich meine gesamte Zeit und Energie und mein Geld in etwas reinstecken will, wo ich dann Menschen vielleicht auch eher enttäusche, weil ich danach eigentlich total kraftlos bin und eigentlich 3 Wochen Urlaub brauche.
Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Frage zu stellen, taugt mein Thema für einen Launch? Wie bei mir zum Beispiel, ich arbeite am liebsten in so kleinen Gruppen mit 4 bis 8 Personen, weil die Leute dann auch hochindividuelle Fragen stellen können, auch Texte mit reinbringen. Und da bin ich jetzt sehr egoistisch, weil ich habe am meisten Spaß daran, wenn die Leute mir Dinge mit in die Calls bringen, Fragen, die noch niemand anders beantworten könnte. Oder manche bringen so harte Nüsse mit, wo schon 2 Copywriter drauf geschaut haben und sie fragen, warum geht das nicht? Wie soll ich das sagen? Und wir lösen das dann gemeinsam. Dafür mache ich meinen Job. Und das, glaube ich, in einer Gruppe mit 100 Leuten oder so, könnte ich diesen Tiefgang vielleicht nur punktuell für einige wenige dann schaffen, nur nicht für alle.
Ja, und das würde ich mir wünschen, dass man auch ein bisschen anders übers Launchen spricht. Also nicht nur, wie launche ich jetzt und wie baue ich meine Liste auf und keine Ahnung was, sondern ist Launchen überhaupt das Richtige für dich? Also passt es zu dir, zu deiner Persönlichkeit, zu dem, was du weitergeben willst, wie du sagst, zu deinem Thema und wie du mit anderen Menschen zusammenarbeiten willst? Also ich glaube, das ist ein Thema, über das sollten wir viel öfter in Marketing-Bubbles reden, ob Launchen überhaupt wirklich die richtige Strategie ist.
Und ich habe noch ein abschließendes Stichwort hier dabei, das ist das große Wort Mindset. Das steht hier. Was triggert das in dir, wenn ich sage, Alexandra, du solltest mal auf dein Mindset achten?
Also ich war früher total empfänglich für diese Botschaften, deswegen habe ich ja so eine persönliche Geschichte immer damit. Also ich war so dabei, an meinem Mindset zu arbeiten. Nur leider ist es so, dass man ganz, ganz viele Dinge nicht ändern kann, wenn man an seinem Mindset arbeitet, weil ganz viel einfach damit zusammenhängt, was gesellschaftspolitisch passiert. Also viele Dinge kann man gar nicht alleine verändern. Und es ist auch sehr gefährlich, finde ich, dem Individuum die Verantwortung für etwas zuzuschieben, was eigentlich politisch gelöst werden müsste. Also wenn ich beispielsweise alleinerziehend bin und an der Armutsgrenze bin, dann ist es nicht das Problem von meinem Mindset, sondern es ist einfach das Problem, dass es politisch, gesellschaftlich halt sehr, sehr schwierig ist, als Alleinerziehende gut zu verdienen. Es gibt kaum Betreuungsmöglichkeiten. Ja, wie soll ich das machen mit einem kleinen Kind? Also das sind ja viel wichtigere Fragen. Und ich finde erneut, Verantwortung heißt, dass ich gesellschaftspolitische Probleme auch als solche anerkenne im Marketing und nicht so tue, als könnte das Individuum das alles alleine lösen. Ich sage jetzt nicht, dass man sich nicht anstrengen darf oder sich nicht verändern darf, natürlich, aber im Rahmen halt der Möglichkeiten. Und wenn ich zum Beispiel, um bei dem Beispiel zu bleiben, eine alleinerziehende Mutter bin, ein kleines Kind habe oder 2 kleine Kinder habe und arbeiten muss, wie kann ich nebenbei mein Business aufbauen und 2 Stunden auf Instagram Marketing machen, was viele Instagram-Coaches wollen? Also das geht einfach nicht. Ich habe nur 24 Stunden. Und das Problem ist dann einfach nicht mein Mindset, sondern eben die Realität.
Ja, unterschiedliche gesellschaftliche Realitäten. Und das schreibst du auch in deinem Buch. Das fand ich eine sehr schöne Differenzierung. Und ich habe bei mir jetzt gemerkt, nachdem ich hunderte Menschen begleitet habe, ich kann häufig etwas am Mindset tun, der Menschen, doch es geht nicht überall in die gleiche Richtung. Also ich weiß zum Beispiel, dass manche Verkaufstrainings, die würden jetzt sagen, wie, du hast kein gutes Gefühl dabei, 100 Menschen bei LinkedIn einfach anzuschreiben mit einer Copy-and-Paste-Nachricht, ganz egal, wie die antworten oder wie unangenehm die das finden, na, dann stimmt aber was mit deinem Mindset nicht. Da sehe ich auch ein bisschen so die Limitierungen der Coaches, weil ich bin zum Beispiel Copywriting-Trainer, ich vermittle Menschen, wie sie verkaufsstarke Texte schreiben. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, wie, du traust dich jetzt dir nicht, FOMO, ne, auf FOMO zu gehen, Dringlichkeit zu wecken und die Leute ins Leid zu führen. Na, dann stimmt aber was mit deinem Mindset nicht. Das, was ich ja als Trainer dann sage, ist, naja, ich kenne nur meine eigene Methode und mehr weiß ich nicht. Deswegen musst du es genauso machen wie ich. Du musst deine Werte, deine Überzeugungen, deine ganze Identität verbiegen, damit mein System funktioniert. Das ist ja im Grunde genommen eine Kapitulation mit meiner Expertise. Und ich finde, für mich als Trainer ist viel anspruchsvoller zu schauen, okay, die Person hat das und das Werteset, die und die Überzeugungen und möchte Business so und so machen. Wie kann ich als Trainer ihr einen Weg zeigen, wie sie erfolgreich wird in ihrem Sinne und gleichzeitig ihre Interessen wahrt, vielleicht ihr Mindset ein bisschen anpasst. Und ich glaube, das ist die wesentlich größere Herausforderung, die wieder weniger skalierbar ist und deswegen scheuen vielleicht viele sie.
Also ich bin auch so eine Gegnerin von diesen ganzen Geheimstrategien, weil es geht genau in die Richtung, die du gerade angesprochen hast. Also ich kann mich natürlich auf eine Strategie spezialisieren als Trainer oder als Coachin, aber ich kann nicht erwarten, dass es für alle gleich funktioniert? Und ist es denn nicht viel erstrebenswerter, dass ich mir als Coach, als Trainerin einfach so ein Set an Strategien zurechtlege, dass ich über die Zeit das entwickle, dass ich mich weiterbilde, dass ich lerne, sodass ich einfach Menschen dort begegnen kann, wo die gerade sind? Finde ich viel, viel wichtiger und strebe ich auch persönlich auch an. Also zum Beispiel, mein Thema ist ja auch Marketing ohne Social Media. Und klar könnte ich sagen, das ist jetzt meine Geheimstrategie. Es funktioniert so und so und so. Aber das ist Blödsinn. Jeder Mensch kommt mit ganz unterschiedlichen Stärken. Es gibt Leute, die reden gern und für die ist vielleicht ein Podcast das Richtige. Und andere Leute hassen es zu reden. Da hat es auch keinen Sinn, die zu einem Podcast zu überreden. Und deswegen finde ich das einfach so, so wichtig. Und ich glaube, daran erkennt man auch gute BeraterInnen, TrainerInnen, Coaches, dass sie sich auf einen einstellen können und nicht festgefahren sind in ihren Methoden und einfach wissen, okay, dann können wir vielleicht das und das ausprobieren. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich vielleicht noch das und das, was wir ausprobieren könnten. Das finde ich mittlerweile viel sympathischer und das andere ist für mich ein absoluter Red Flag geworden.
Ja, also sich auf andere einstellen, das ist genau das richtige Wort. Und das andere ist dann vielleicht auch ein bisschen mehr filtern, ne, dass ich halt auch klar mache auf meiner Website, Achtung, mein Programm ist sehr eng gefasst, ne, es geht um gewisse Voraussetzungen und ne, wenn das und das und das hier bei dir nicht gegeben ist, dann ist vielleicht erst ein anderes Training für dich besser oder vielleicht sogar ein ganz anderer Anbieter, weil da auch sehe ich immer wieder, dass so Menschen Versprechungen machen, die vielleicht nur für 0,5% der gesamten Zielgruppe gelten, ne, wo es so heißt, hier mache 5-stellige Umsätze im ersten Monat, weil das vielleicht mal einer von 1000 Menschen passiert ist, dann steht das direkt da und dann entsteht so dieser Anschein, dass das auch für alle anderen möglich sein müsste, obwohl da ja so ein riesiger Sternchentext dahinter prangert, ne, dass die Person halt irgendwie massiv Vorerfahrung hatte, gut vernetzt ist und so und deswegen diese Sprünge machen konnte. Oder ich lese dann sowas hier, 45.000 Euro Umsatz im ersten Monat. Was die Leute dann nicht wissen ist, dass danach die 6 Monate Flaute waren und dass vielleicht von diesen 45.000 Euro 10.000 zurückerstattet werden mussten, weil die Leute unzufrieden waren. Also das sind alles so Versprechen, die ich manchmal schon im Marketing erlebt habe, wo ich mir denke, oh, das ist so eine Fassadenspielerei, die aber auch wiederum bei manchen Menschen dann so einen Druck auslöst. Boah, ach, die hat das geschafft mit 10.000 und der 45. Und warum gelingt mir das nicht? Was ist kaputt an mir? Was ist so falsch an mir? Und auch wieder da Realitäten verzerrt, Menschen runterzieht und ein ganz falsches Bild vermittelt. Aber wir könnten noch ewig weiterreden. Du hast eben das Stichwort genannt, Alexandra, no social media. Wenn du möchtest, würde ich dem Ganzen gerne mit dir in den nächsten Wochen eine eigene Folge widmen, dass wir uns nochmal und darüber sprechen. Und ich habe zum Abschluss noch so eine Frage an dich. Hast du so eine Leitidee, so ein Leitgedanke, so eine Leitfrage, die dich immer wieder so auf deinen Kurs zurückbringt oder an der du festmachst, ist das cool, was ich gerade mache? Oder ist das ethisch, moralisch vielleicht gerade fragwürdig? Hast du da irgendwas, um deinen Kompass zu kalibrieren?
Ich glaube, ich achte sehr, sehr genau auf meinen Körper. Also was mit mir passiert, wenn ich irgendeine Marketingstrategie mache. Wenn ich merke, dass sich in mir alles versteift oder eng wird oder keine Ahnung, wie so ein Stein im Bauch liegt oder sowas, dann weiß ich, das ist nicht der richtige Weg. Und ich finde, im Einklang zu sein mit seinen Werten, fühlt sich an wie so eine Offenheit im Körper, also wie so eine Energie im Körper. Also jetzt nicht so eine esoterische Energie, sondern ich merke, ich komme in meine Kraft und mir geht's gut und ich bin motiviert, das auch weiterzutragen. Also ich finde schon, dass man Integrität im Körper spürt.
Okay, also da einfach in sich hineinfühlen. Mir hat mal einer meiner Coaches ein schönes Beispiel gegeben. Er meinte so, Juri, wenn du mal zweifelst an zum Beispiel dem LinkedIn-Post, den du gerade geschrieben hast, dann stell dir vor, die Tagesschau wird heute Abend davon berichten. Sie wird den groß für alle Menschen verfügbar machen und dich zur Rede stellen. Würdest du dann ohne Zögern dafür einstehen und sagen, ja, das bin ich, das habe ich geschrieben und da stehe ich noch hinzu? Und wenn nicht, dann mach dir vielleicht so ein paar Gedanken. Das ist seitdem so, wenn ich so ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann gehe ich in die Tagesschau.
Sehr gut.
Sehr, sehr cool. Liebe Alexandra, eine spannende Folge. Ist viel Cooles passiert, viel Gefühlschaos bei mir, sind viele Trigger-Themen auch bei mir, deswegen war dein Buch eine willkommene Hilfe, mich zu sensibilisieren, auch Dinge besser zu verstehen und Du kennst meinen Podcast. Bei mir haben immer die Interviewgäste das letzte Wort. Deswegen überlasse ich dir die letzten Wörter, vielleicht für irgendeine bedeutungsschwangere Aussage, vielleicht einen Tipp, den du hast oder ein Motto, das du teilen willst. Ich sage dir auf jeden Fall schon mal danke, dass du da warst. Ich freue mich auf ein Revival dann rund ums Thema No Social Media und ja, Bühne frei für deine Worte.
No pressure. Ja, ich glaube, die letzten Worte, die haben für mich was mit Verantwortung zu tun, weil ich glaube, das ist das Zentrale, worum es mir geht, dass wir nicht nur Verantwortung im Großen an andere große Unternehmen und so übertragen, sondern dass wir uns auch im Kleinen als Selbstständige bei jedem Wort, bei jedem Satz, bei jedem Bild, das wir nutzen im Marketing, einfach fragen, ob wir die Welt damit besser machen oder nicht, also für, wofür wir einstehen und welche Ideen wir weiter verbreiten. Ich glaube, wenn wir uns das fragen, dann ist schon ganz, ganz viel geholfen.